Dem Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her, immer noch nicht, um es zu haben, sondern weil wir seiner habhaft werden wollen und deshalb ermitteln in Sachen Geld.
Wenn Geld die Welt regiert, dann habt ihr alle das Recht zu erfahren, was genau euch da regiert. Und heute kommen wir zu einem faszinierenden Punkt. Kapitalismus ist ein zerstörerisches Wesen. In seinem Namen werden Kriege geführt, Umwelt zerstört. Es ist so zerstörerisch und es ist ein Wunder, dass es sich nicht selbst zerstört, sondern ganz im Gegenteil hat es mit der Zeit Institutionen entwickelt, Verfahrensweisen entwickelt, womit es scheinbar ewig währt. Und heute kommen wir zu einer dieser wundersamen Institutionen, die Kapitalismus permanent rettet, zu den Zentralbanken.
Gut, Zentralbank. Daniel, das ist heute ja deine Aufgabe, durch diese Folge zu führen. Du hast dich da sehr reingefuchst und nachgeschaut in die Einzelheiten. Ich erwarte jetzt mal mit Freuden, was du zu bieten hast, wo du uns dahin leitest. Ich denke natürlich da bei Zentralbank an zwei verschiedene Lager, die damit Hoffnung verbinden oder gerade eben damit eine Hoffnung verbinden, sich von der Zentralbank zu lösen. Also die einen, die eher in Richtung Vollgeld sich das vorstellen, eine Rettung des Geldes, was seinen Wert anbelangt. Natürlich keine Rettung vorm Geld, sondern eine Rettung des Geldes. Stellen Sie sich so vor, dass die Zentralbank möglichst ausschließlich diejenige ist, die Geld schöpft und also es nicht weitergibt an Privatbanken, an Geschäftsbanken, die dann auch noch, wie wir ja wissen, tatsächlich Geld schöpfen können und in großer, großer Menge tun. Und das andere ist natürlich der Traum, ja, man würde das Geld ablösen von der Zentralbank und eben zum Beispiel Bitcoin, man könnte es mit Bitcoin so weit treiben, dass es dann halt Geld ist und dann, also das wäre ja dann, Bitcoin wäre dann ein Geld, das sich nicht den Weg über die Zentralbank nehmen muss, sondern wirklich halt von Anfang an in privater Hand wäre. Wir haben schon über Bitcoin gesprochen. Ich weiß nur, also das sind diese beiden Sachen, die mir einfallen an Hoffnungen mit Zentralbank gegen Zentralbank. Ich weiß nicht, da müssen wir nicht drauf kommen.
Ich finde es total spannend. Also wir haben ja wirklich uns jetzt nicht abgesprochen über diesen Punkt, dass du sagst, ja, es gibt zwei Bestrebungen. Die einen, die sagen, es sollte gar kein Geld mehr privat geschöpft werden durch Privatbanken, sondern ausschließlich durch die Zentralbank und sich davon die Rettung versprechen. Ja? Die Rettung vor dem Geld, durch das Geld, würden wir sagen, funktioniert natürlich nicht. Und das Zweite eben zu sagen, nee, die Zentralbanken eigentlich reglementieren alles. Das geht ja gar nicht. Wir brauchen hier absoluten die Ersetzung von Zentralbankgeld vielleicht durch Bitcoin oder eben durch Wildwuchs. Erinnere mich am Ende der Folge dran, darauf werden wir dann Antworten gefunden haben. Mein Fokus wird ein bisschen anderer sein. Ja. Und zwar folgendermaßen. Wir werden einerseits dieses unfassbare, perfekte Gebilde im Sinne des Geldes uns anschauen, warum es eine perfekte Nachbildung dessen ist, wie Geld sich zu reproduzieren hat, und zwar das System der Zentralbanken, das System der Geldschöpfung mittels der Zentralbanken. Also wir gehen heute nicht auf jeden Aspekt ein, was eine Zentralbank alles noch tut. Uns geht es ja wirklich um Geldschöpfung. Und wir werden diese Nachbildung uns nochmal angucken. Und zweitens gehen wir dann auch ein wenig in das Historische. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das werden wir nicht abschließend klären können, mein lieber Eske, das geht auf gar keinen Fall, aber wir werden in ein paar Punkte kommen und eigentlich ist so die Entwicklung des Geldes das, was man unter Darwinismus verstehen könnte oder Darwin, ja, Darwins Evolutionstheorie, es gibt zufällige Mutationen und das, was sich durchsetzt im Sinne von Wachstum, setzt sich dann am Ende auch durch. So, wir beginnen. Teil 1, die Perfektion der Geldschöpfung heute. Darauf möchte ich zunächst eingehen. Also was ist da entstanden? Und das ist in dieser Perfektion, ist es maximal 40, 50 Jahre alt. Manchmal könnte man auch sagen, okay, 75, aber es ist wirklich, die Perfektion ist noch relativ jung. Es hat lange gedauert in der Geschichte des Geldes, bis es dahin kam.
Du meinst also, damit ich nicht recht verstehe, Perfektion in dem Sinne, dass das, was jetzt heute an Geldschöpfung eingerichtet ist, perfekt dem Geld und seinem Wesen und seinen Anforderungen endlich gerecht wird. Also in dem Sinne von endlich, weil es ja doch eine ganze Zeit gebraucht hat, um das durchzusetzen. Verstehe ich dich so?
Ganz genau, ja? Ganz genau. Ja? Also du hast ja in deinem Buch zum Beispiel, schreibst, hast diesen wunderschönen Begriff Durchsetzungsgeschichte des Geldes. Ja, den hast du ja geprägt. Und den finde ich wirklich sehr, sehr treffend. Ja? Weil wenn Geld entsteht, sind die Tauschmittel ja noch nicht Geld. Ja, sondern ganz was anderes. Und nichts ist darauf eingerichtet in dieser Gesellschaft oder wenig ist darauf eingerichtet. Und wie sich das durchsetzt, dass es dem Geld in seinem Wesen gerecht wird, also dass auch die Gestaltung des Geldes seinem Wesen gerecht wird, Das ist ein Teil dessen, was wir heute machen. So, warum reden wir über Geldschöpfung überhaupt? Das hatten wir ja auch mit der letzten Staffel hergeleitet. Also umgeht, Geld ist Kapital. Geld kann nur überlegen, wenn es mehr wird. Es muss stetig mehr werden und dadurch muss auch die Geldmenge stetig mehr werden. Also muss Geld geschöpft werden. Geld muss geschöpft werden. Es muss stetig mehr werden, sonst könnte Kapitalismus nicht funktionieren. Das hat uns überhaupt jetzt in diese vierte Staffel gebracht. Geldschöpfung. Jetzt beginnen wir erstmal mit ein paar Prinzipien. Das erste Prinzip, was wir ja schon entdeckt hatten, ist: Geldschöpfung ist heute nahezu ausschließlich Kredit, ja, oder erfolgt durch Kredit. Nahezu ausschließlich. Nicht mehr irgendwie das Schürfen von Gold, das Prägen von Münzen aus Gold und das sei nun Geld. Nee. Es wird nahezu ausschließlich durch Kredit geschöpft. Da stimmst du mir doch sicher zu, oder?
Das tue ich, ja.
Und man könnte sagen, dass es sogar drei Formen davon gibt, aber das machen wir nur am Rande. Es gibt tatsächlich privat geschöpftes Geld, zum Beispiel Stundung, das verstehen die wenigsten, aber alle Wirtschaftswissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, die müssen noch nicht mal irgendwie besonders kritisch sein, sehen das ganz genauso. Aber wir haben als Hauptpunkt das Buchgeld, das durch Privatbanken geschöpft wird, das sogenannte Chiralgeld. Aber es gibt natürlich auch Zentralbankgeld und alle drei werden durch Kredit geschöpft. Jetzt die erste Geschichte ist die: Wenn Geld durch Kredit geschöpft wird, was passiert denn dann, wenn der Kredit zurückbezahlt wird?
Ja, dann ist der Kredit aufgelöst, er ist eingelöst und damit ist also das neu geschöpfte Geld vernichtet, wie es heißt. Also da ist die neu geschöpfte Summe gleich wieder Null. Ich würde auch sagen, dadurch ist auch ja auch die Geldschöpfung ständig noch mal viel mehr gefordert, als nur, dass die Geldmenge insgesamt mehr werden muss, sondern wenn es per Kredit geschöpft wird und Kredite selbstverständlich nicht einfach alle niemals bedient werden müssen, sondern natürlich müssen sie zurückgezahlt werden, müssen sie bedient werden, muss ja auch jeder bediente Kredit, der nicht mehr neues Geld ist, wieder ersetzt werden durch einen neuen Kredit. Also insofern ist auch da die Geldschöpfung, da sie eben den Charakter hat von Kredit und folglich ständig wieder auf Null zurückfallen kann, umso mehr gefordert. Das heißt also, der Apparat der Geldschöpfung muss sehr viel heißer laufen, als wenn es nur um diese blanke Vermehrung ginge, irgendwie kompakt vorgestellten Geldmenge.
Ich bin begeistert. Du hast mit der Beantwortung der ersten Frage auch schon die zweite beantwortet. Nee, das musst du erstmal schaffen. Also, wenn es jetzt eine Quizshow wäre, würdest du doppelte Punktzahl kriegen. Ja, wenn wir Kapitalismus haben und der Imperativ auf dieser Gesellschaft darin besteht, dass aus Geld mehr Geld gemacht werden muss, sich die Geldmenge vermehren muss, aber jeder zurückbezahlte Kredit die Geldmenge wieder verringert, muss eben genau wie du es beschrieben hast, es auch ein Kreditmengenwachstum geben. Ja? Ohne das Krise. Krise ist immer dann, wenn aus Geld nicht mehr Geld werden kann. Sei es für den Einzelnen, das einzelne Unternehmen oder eben für die gesamte Gesellschaft. Und Kapitalismus strebt nach nichts anderem als nach dem Wachstum von Geld. So, das ist das Erste und das ist ganz entscheidend, wenn wir nachher reingehen in diese Widersprüche, in diese Problematik, die Geldschöpfung hat, dass eben Geldschöpfung immer auch dazu führen muss, sonst scheitert sie, dass die Kreditmenge stetig wächst. Ja, das müssen wir uns wirklich bewahren, sonst verstehen wir das Folgende nicht. Denn all die Zerstörungen, die dadurch passieren, all die Regulierungen, die man das einbauen möchte, haben oft genau das Problem, dass dann das Kreditmengenwachstum bedroht ist. So, das war Teil 1 der Perfektion, denn die Perfektion der Geldschöpfung besteht darin, dass alles als Kredit geschöpft wird. Teil 1. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Perfektion der Geldschöpfung in der Gegenwart. Das besteht darin, dass Geld heute, und zwar als Kredit, in allen drei Wesensbestimmungen perfekt nachgebildet wird. Das wissen die nicht, aber sie tun es. Was sind die drei Wesensbestimmungen des Geldes, die wir in den ersten drei Staffeln rausgearbeitet haben? Erstens, Geld ist ein reines Tauschmittel, also nichts anderes mehr als ein Tauschmittel, hat keinen Inhalt, keine Substanz, ist ein Nichts. Zweitens, Geld wird als Wert geschöpft und drittens, Geld wird als Kapital geschöpft. Auch das, das mag jetzt metaphysisch klingen, ist das ein Stück weit auch, sozialmetaphysisch, aber auch das besteht in dieser Perfektion der modernen Geldschöpfung. Inwiefern wird es mittlerweile als reine Zahl und ausschließlich als reine Zahl geschöpft? Magst du sofort reinspringen, sonst rede ich weiter, aber ich würde mich interessieren, das wird doch bei dir sofort irgendwie auf Resonanz treffen, oder?
Nein, nein, eben als reine Zahl, eben als Kredit. Der Kredit, der ja nicht sagt, hier liegt was und dafür gebe ich dir was, sondern wir setzen diese Zahl in die Welt. Das wäre der, auf jeden Fall der erste Punkt.
Genau, ja? Also du hast jetzt schon mal diesen einen Punkt, die Bedingung der Möglichkeit, dass etwas als reine Zahl geschöpft werden kann, besteht darin, dass es als gesellschaftliches Verhältnis, als gesellschaftliche Beziehung geschöpft wird. Also du bist schon mal in dieser Lösung drin. Aber ich finde auch in der Gestaltung, wenn man diese Anmutung sich anguckt, also wenn etwas, das ein Nichts ist, eine reine Zahl ist, anfängt, die Welt zu beherrschen, in der Welt sich zu materialisieren, obwohl es selber nicht materiell ist, ja, dann gibt es auch einen Unterschied zwischen dem, dass die Menschen in den Anfängen versuchen, irgendwie Silbermünzen zu produzieren, ja, in denen wichtig ist, dass der Silbergehalt eindeutig festgestellt wird. Also sie versuchen irgendwie doch noch so eine Art von Ware als Tauschmittel zu verwenden oder das, was wir heute haben. Was haben wir denn heute? Heute haben wir sowas wie Dollar, Euro, Franken. Wofür steht das? Steht das für Silber, Gold? Für irgendetwas aus dieser Welt Gegenständliches? Nein. Es steht nur noch für Tauschmittel, nur überhaupt. Ja? Also es ist schon in seiner Gestaltungsweise, in seiner Dokumentation, in dem, wie es fungiert, wird es als reine Zahl geschöpft. Ja? Und das natürlich sofort den Grund mitgenannt. Du bist halt noch immer dreimal schneller als ich überhaupt. Das finde ich beeindruckend. Du nennst auch schon den Grund, wie das überhaupt gehen kann. Ja, nur als gesellschaftliches Verhältnis. Ja? So. Dir zuckt es um den Mund, du willst noch was sagen?
Nein, nein. Okay. Nein, genau. So. Also ich hatte ja, jetzt tust du mir zu viel Ehre an, ich hatte von dem gesellschaftlichen Verhältnis nichts gesagt. Ich hatte nur gesagt, eben als Kredit. Aber in dem drückt sich ja das aus, eben als reines Tauschmittel ist ja Geld nur möglich als gesellschaftliches Verhältnis. Mhm. Ja.
Zweitens, es wird aber auch sofort als Wert geschöpft. Und da müssen wir nochmal kurz die Erinnerung machen, was ist denn überhaupt Wert? Weil das ist ja genau der Begriff, dazu haben wir eine ganze Staffel gemacht, das war unsere zweite Eske. Ja? Wert ist ja ein völlig missverständlicher Begriff und so wie verpasst allem bei unserem Thema gab es natürlich für die meisten schon immer. Nein, gab es nicht schon immer. Wert im ganz engen Sinne bedeutet eine reine Zahl, die Zugriff auf die Welt hat. Zugriff auf die Waren. Ja? Das macht Wert aus. Etwas, das in nichts anderem besteht als in diesem Zugriff auf die Welt. Das macht Wert aus. Und genau als das wird es denn nämlich geschöpft. Das ist nämlich verrückt. Und warum kann es als sowas geschöpft werden? Magst du einspringen? Ich freue mich, dass ich nicht die ganze Zeit rede.
Ja, es wird, Geld wird als diese Kaufkraft geschöpft, also als Wert, indem es von Anfang an als Tauschverpflichtung, als Kaufverpflichtung, Zahlungsverpflichtung eingegangen wird, eben im Kredit. Und aber da muss tatsächlich irgendwie eine höhere Macht doch auch dafür sorgen, dass diese reine Zahl eben wirklich von allen auch so behandelt wird, anerkannt wird, angenommen wird, dass man eben etwas dafür bekommt, Ware dafür bekommt. Da spielt schon auch die Notwendigkeit natürlich rein, dieses gesellschaftliche Verhältnis, wenn alle darauf angewiesen sind, zu dem Tauschmittel zu kommen und das aber nur bekommen, indem sie etwas dafür verkaufen, dann ist es ganz klar, dass sie mit dieser Notwendigkeit auch gerne bereit sind, dieses Tauschmittel anzunehmen und davon ausgehen können, dass andere auch bereit sind, es anzunehmen. Also sorgt diese Notwendigkeit schon insgesamt erstmal für die Voraussetzung dafür, dass Geld, also reine Zahl, doch zugleich als Kaufkraft, als Wert anerkannt wird. Aber da gäbe es natürlich ohne höhere Macht tausend Wege und tausend, hunderttausend Konflikte, die dann trotzdem entstehen würden. Mhm. Wie viel muss man jetzt anerkennen und so weiter. Mhm.
Großartig. Es sind genau die zwei Sachen, die du da hier beschreibst. Also das eine ist, nur wenn überhaupt ein Tauschgeschehen besteht, in dem Menschen gezwungen sind, an Tauschmittel zu kommen, um sich versorgen zu können, kann überhaupt irgendwie Geld als Wert geschöpft werden. Ja? Das ist die eine Bedingung. Es muss die Tauschgesellschaft geben. Und das zweite ist, es bedarf einer höheren Macht. Warum? Da gehe ich jetzt nur mal einen Schritt ruhig weiter, weil das hat ja mit dieser Perfektion der modernen Geldschöpfung zu tun. Warum bedarf es einer höheren Macht? Wenn ich einfach auf einen Zettel schreibe, das sollen jetzt 10 Danilos sein, ja? Die neue Währung, die ich heute erfunden habe, ja, 10 Danilos, dann kann ich das auch in dem Sinne fast aus dem Nichts schöpfen und einfach so tun, als ob. Ja? Wenn nie jemand das anerkennt und jeder sich totlacht, ja, und sagen, warum sollst du das gewähren können? Du kannst ja noch 100-mal 10 Danilos draufschreiben und 1000-mal. Ja? Wo hat es denn seine Grenze? Wo hat es seinen Halt? Wird es niemand akzeptieren? Heute haben wir Staaten dahinter, die diese Währung herausgeben als gesetzliches Zahlungsmittel, zu dem wir gleich kommen. Wir haben eine höhere Macht, die sagt, ich kümmere mich um dieses Geld, dass es auch gleich als Wert in die Welt kommen kann. So. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es sofort anerkannt wird. Deswegen fand ich es so wichtig mit einer Tauschgesellschaft. Gerade die sogenannten Geldformen, die gar keine waren, wie in den nominalsozialistischen Ländern früher, da gab es zwar die Herausgabe dieser sogenannten Währung, aber die Menschen haben lieber in Dollar oder Euro oder D-Mark oder sonst was bezahlt, weißt du? So, das heißt, dass das anerkannt wird, ist noch lange nicht gesagt, nur weil es höhere Macht gibt. Aber beides brauchen wir, weil aber Geld, und das ist so wichtig, als reine Zahl auf dem Konto, darum kommen wir jetzt gerade eben, nicht zu unterscheiden ist, ob das jetzt von dir ein gewonnenes Geld ist, das du in der Tauschgesellschaft erworben hast, weil du etwas verkauft hast, oder es per Kredit geschöpft worden ist, weil es unterschiedslos dasselbe ist als reines Tauschmittel, kann es eben auch als Wert überhaupt geschöpft werden. Das wäre der dritte Punkt dazu. Ja. Ja? So, aber Geld wird nicht nur allein in der Perfektion der modernen Geldschöpfung als reine Zahl und als Wert geschöpft, sondern auch als Kapital. Und das gewissermaßen im mehrfachen Sinne. Also es ist einerseits sofort Gewinn für die Kreditnehmer, Kreditnehmerinnen. Ja, sofort. Es ist Geld, das vorher nicht da war, über das die Person jetzt verfügt und es sofort ausgeben kann, als hätte sie es in irgendeinem Tauschprozess gewonnen. Ja. Ja. Es ist aber auch noch in einer anderen Hinsicht sofort Kapital. Warum? Der Kreditgeber stellt ja Geld zur Verfügung. Warum? Damit es zu mehr Geld für ihn wird. Er möchte mit einem Zins Geschäft machen. Insofern ist dieses Geld, was er dem anderen jetzt wie auch immer zur Verfügung stellt, dazu kommen wir auch gleich nochmal, also wir würden Laien sagen, ja, umgangssprachlich, ist für ihn sofort eingesetztes Geld, aus dem mehr Geld werden soll. Und für den Kreditnehmer ist es insofern Kapital, weil er hat jetzt den Imperativ, der sich jetzt hier nochmal wiederholt und reproduziert, den Imperativ, dass aus Geld mehr Geld gemacht werden muss, mit der gesamten Summe plus den Zins sich selbst auferlegt. Er muss diese Summe, die er jetzt sich geliehen hat, plus den Zins erwirtschaften, gewinnen. Insofern ist Geld als Geschöpftes, als Kreditgeschöpftes immer auch schon Kapital.
Sehr schön. Ich würde nur diese kleine Differenzierung machen. Der Kreditnehmer muss ja mit der kreditierten Summe, die er da bekommt, jetzt, du hast recht, natürlich als neues Geld und insofern als mehr Geld, er muss das ja, er ist ja verpflichtet, das wieder zurückzuzahlen. Das heißt, er muss diese Summe gebrauchen, um zu mehr zu Geld zu kommen, egal, ob jetzt da noch ein Zins verlangt wird. Ja, also der Kreditgeber kann auf den Zins verzichten. Derjenige, der den Kredit nimmt nicht. Mhm. Ja, also du hast vollkommen recht, weil natürlich der Kreditnehmer dem Interesse folgen muss, damit Geld zu machen, damit, wenn er den Kredit zurückzahlt, er irgendwie Geld davon hat. Normalfall ist ganz klar, dass der Kreditgeber auch üblicherweise den Zins verlangen wird. Ja? Mhm. Also das uneingeschränkt, aber er wäre jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen.
Nee, wunderbar. Also nehme ich sofort mit an. Warum? Wir wollen nicht das Missverständnis erzeugen, dass der Zins das Entscheidende ist, an dem, warum Geld als kreditgeschöpftes Kapital sei. Mhm. Das geht ja sogar mit Schondgeld. Ja? Also sogar wenn du Negativzins hättest, ist das geschöpfte Geld, wenn es als Kredit geschöpft wird, sofort Kapital. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du 90% erwirtschaften musst von dem Geld, was du einsetzt, 100% oder 110. Ja? Mhm. Ja? Also deswegen finde ich das eine sehr, sehr wichtige Anmerkung. Nochmal, das Entscheidende daran ist, dass es überhaupt als Kredit geschöpft wird. So. Ja. Mir war aber nochmal wichtig, weil das uns jetzt zu dieser Perfektion der modernen Geldschöpfung führt, dass wir den Zins mitnehmen. Ja? Warum ist das wichtig? Weil wir kommen jetzt drittens zum modernen Geldschöpfungssystem. Wir kommen nämlich genau dazu, dass das moderne Geldschöpfungssystem das meistgeschöpfte Geld in Banken entstehen lässt, und zwar in Privatbanken. Und diese tun das nur und können es auch nur, weil sie selber damit Geld erwirtschaften müssen. Ja. Ja? Deswegen nehmen wir das zum Normalfall.
Richtig.
Ja? Gut. So. Für die theoretische, metaphysische Ordnung ist aber wichtig, das ist nicht das, was die entscheidende Kapitalbestimmung ist oder nur daran sie hängt.
Ja? So. Der Zins.
Genau, der Zins, danke. Aber das ist der Normalfall. Also 80% allen Geldes, das heute geschöpft wird und damit die Geldmengensteigerung garantiert und damit den Kapitalismus am Laufen hält, sonst bricht er zusammen oder würde er zusammenbrechen, wird eben vollkommen erlaubtermaßen durch Privatbanken hergestellt, ja, die das nur machen können, wenn sie damit selber Gewinn machen. So. Ja. Bevor wir in diese Mitte der Geldschöpfung kommen, müssen wir aber an den gesetzlichen, logischen, mittlerweile logischen Ausgangspunkt gehen oder den Ausgangspunkt praktisch, den der Staat setzt. Und zwar, was macht das moderne Geldschöpfungssystem aus? Erstens, der Staat schafft einen gesetzlichen Rahmen für seine Währung. Ja? Dazu gehört insbesondere und ganz entscheidend, das ist im Zentrum nur überhaupt, dass er ein Monopol herausgibt, also ein monopolisiertes Geld herausgibt, wo er sagt, das ist das gesetzliche Zahlungsmittel auf unserem Gebiet. Er verpflichtet alle Menschen, die irgendwie Geld einnehmen wollen. Und zwar übrigens egal, Eske, also juristisch unterscheiden die dann nochmal zwischen Gläubigern praktisch und zwischen Verkäufern und beides wäre eine Form von Gläubiger oder sowas, weißt du? Spielt keine Rolle, ob das jetzt eine Schuld ist, die durch einen Kredit zum Beispiel passieren könnte oder was auch immer, oder ob es in Anführungsstrichen eine Schuld ist, weil ich Ware angenommen habe. Der Staat verpflichtet all die, die Geld annehmen wollen, dass sie es in seiner Währung tun. Ja, das ist einer der ganz entscheidenden Punkte. Nicht Wildwuchs, dazu kommen wir nachher auch nochmal. Das Zweite, was er geschafft hat heutzutage, ist, die Bank der Banken zu bilden. Die Bank der Banken, die moderne Zentralbank. Und diese agiert auf mehreren Ebenen für die Geldschöpfung, dass sie funktionieren kann. Zum einen hat sie das Monopol auf das Bargeld. Das gibt sie an die Privatbanken aus und auch nur direkt an die Privatbanken. Und die müssen das bezahlen oder eben per Kredit. Ja? Die Zentralbank gibt selbst den Privatbanken auch immer wieder Kredite. Sie legt den Leitzins fest und diesen, ich glaube, der heißt Einlagezins. Also der Leitzins ist das, was eine Zentralbank festlegt, was eine Privatbank an Zins zu bezahlen hat, wenn sie von der Zentralbank Geld leiht. Und der Einlagezins ist der Zins, den die Zentralbank zahlt, wenn eine Privatbank Geld bei der Zentralbank auf ihr Konto hinterlegt.
Ja.
Ja? So. Wie geht das jetzt vor sich, die moderne Geldschöpfung, und welche Rolle spielt dabei die Zentralbank? Wenn man das mal verstanden hat, und ich kann nicht alles erzählen, aber das Wesentliche, dann verstehen wir auch gleich nachher, warum bestimmte Problematiken, die historisch auferstanden sind, gelöst worden sind. Also 80% allen Geldes wird schlicht und ergreifend durch Kreditvergabe bei Privatbanken geschöpft. Also, du gehst zu deiner Bank, ja, wir nennen sie mal irgendwie, wie nennen wir sie? XY-Bank. Ja? Du gehst zur XY-Bank, sagst: Schönen guten Tag, ich hätte gern einen Kredit. Ja? Die fragen vielleicht noch nach, wofür. Ja? Ist ja nicht ganz uninteressant. Ja, wenn du sagst, ich will mir Drogen kaufen, um sie selbst zu konsumieren, würden sie es vielleicht nicht machen, weil es ist nicht so wahrscheinlich, dass du dann aus dem Geld wieder mehr Geld machst. Wenn du sagst, ich kaufe Drogen, um sie zu verkaufen, würden sie wahrscheinlich aus der Kapitalfunktion sofort mit übereinstimmen, aber würden sagen, ist nicht legal. Fragen nach, wofür. Man einigt sich auf irgendeine Art von Zinssatz, auf eine Dauer. Und wenn man sich einig geworden ist, dann passiert Folgendes. Dann wird per Knopfdruck dir das Geld gutgeschrieben. Auf einem Konto. Auf einem Konto bei dieser Bank. In der Regel ist es ein Girokonto, so heißt es. Und zugleich, das ist aber nicht notwendig, aber zugleich wird ein zweites Konto gegründet. Notwendig nur, dass es das zweite gibt. Ja, da kommen wir gleich mal zu dem Unterschied. Aber es muss nicht notwendig ein Konto sein. Aber es muss zugleich der umgekehrte Anspruch festgehalten werden. Also eine ist der Anspruch, du darfst jetzt mit diesem Geld kaufen. Und der andere Anspruch ist, du von der Bank an dich, du bist verpflichtet, die Geldsumme plus den Zins zu bestimmten Bedingungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzubezahlen. Ja?
Ja.
Mit diesem Geld, was jetzt auf deinem Konto steht, wo du sagst, damit kann ich jetzt kaufen, dieses Geld gab es vorher nicht.
Ja.
Das ist komplett aus dem Nichts entstanden. Komplett. So. Jetzt macht die moderne Zentralbank aber Folgendes. Sie zwingt diese Banken, die Privatbanken, also nicht die Schattenbanken, eine Privatbank, die akkreditiert ist bei der Zentralbank, diese Geschäftsbanken, ist was anderes wie Banken, die sagen, wir sammeln auch irgendwie Geld ein, geben es raus, aber wir sind nicht mit der Zentralbank verbunden, das wären Schattenbanken. Das lassen wir aber jetzt mal außen vor. Die Zentralbank zwingt diese Privatbanken nun, das anzuzeigen. Ja, wir haben einen Kredit herausgegeben und damit haben wir Buchgeld geschaffen. Und jetzt verlangt die Zentralbank, dass du auf deinem Konto als Bank, auf dem Konto bei der Zentralbank, einen bestimmten Prozentsatz als Sicherung dieses Buchgeldes hinterlegst. Das heißt, die Banken haben auch Konten bei den Zentralbanken. Ja? Allerdings nur eins. Ja, da gibt es nicht das Darlehenskonto, es ist nur eins. Aber es hatten wir in dieser schönen Folge über das Buchgeld ja auch, die Buchführung ja gehabt. Das geht es darum, aktiver, passiver.
Mhm.
Ja? Also du kannst zugleich auf diesem Konto auf der aktiver Seite Millionen haben, als was zählt wie ein Anspruch, ja? Buchgeldanspruch bei einer Privatbank, also mit dem du theoretisch bei einer anderen Bank was bezahlen kannst, und kannst zugleich auf der passiver Seite, was ich Schulden bei der Zentralbank haben.
Ja.
Das ist übrigens im Fußnot das gleiche wie ein Dispo-Kredit, Eske. Wenn du dein Konto überziehst, was du hoffentlich nicht tust, ja, so, dann fällst du automatisch in diesen sogenannten Dispo-Kredit.
Ja.
Und da wird ja auch nicht ein neues Konto gegründet.
Ja.
Trotzdem ist es Kredit und trotzdem ist auch Geldschöpfung, weil du hast es ja ausgegeben. Also du hast Geld ausgegeben, du durftest dein Konto überziehen, hast Geld ausgegeben, was du niemals einbezahlt hast. was auch Geldschöpfung ist. So, auch du musst es jetzt besorgen, dieses Geld. Und da wird einfach auch nur immer auf der aktiver und passiver Seite addiert, addiert und das dann wieder ausgeglichen. Ja? So, das ist jetzt nur vom Vorgang her. Zentralbank gibt es nur ein Konto. Jede Bank hat genau ein Konto. Aber das ist ganz wichtig für die Sicherheit des insgesamten Zahlungsverkehrs. Warum? Wenn eine Bank jetzt Zahlungen leistet für dich und das einer anderen Bank gegenüber tut, kann es sein, dass die andere Bank irgendwann mal sagt, ja, ich kriege Cash von dir, ja? Ich kriege Geld von dir. Und wenn es nicht irgendwie ausgeglichen wird durch gegenseitige Zahlungen anderer Konten, durch Kredite, was auch immer für eine Zeit, dann muss es irgendwann mal wahrhaftig ausgetauscht werden. Und das geschieht über die Zentralbankkonten. Das nennt sich Settlement. Dann wird von dem Konto deiner XY-Bank, ja, das sie bei der Zentralbank führt, auf der Aktiva-Seite, genau wie bei uns, praktisch wenn wir innerhalb von der Bank eine Überweisung hätten, einfach was abgezogen und im anderen Konto der ZK-Bank wird das addiert. Das sichert aber auf die Art und Weise ganz, ganz viel an Zahlungsverkehr und sichert auch, dass da nicht irgendwie eine Überkreditierung passiert, zu der wir gleich kommen werden. Jetzt habe ich sehr lange am Stück geredet. Danke, Eske, bitte.
Und also das heißt, also diese Verrechnung jetzt auf Aktiv- und Passivseite findet statt auf den Konten der jeweiligen Bank bei der Zentralbank. Ja. Auf diesen Zentralbankkonten.
Genau. Ja. Genau.
Und diese Sicherung besteht eigentlich nur daran, dass es ist ja immer noch genauso einfach kontengeführtes Geld, also einfach auch nur Zahlen. Da werden ja nicht irgendwelche Goldbarren hinterlegt als Sicherung. Also insofern ist es genauso unsicheres Geld wie vorher auch, nur eben, dass es in dem Fall in der Verfügung von jemand anderem und eben also von dieser gewissermaßen staatlichen Seite wie der Zentralbank ist.
Ja, aber Zentralbankgeld kann immer geschöpft werden, ohne dass es die Zentralbank in ein Problem führt. Das ist ein Riesenunterschied. Also wenn du als die Privatbank ganz viele Zahlungsversprechungen eingegangen bist, und zwar, du musst das so verstehen, jedes Buchgeld ist ein Zahlungsversprechen, das eine Bank gegenüber dem jeweiligen Kunden ausgegeben hat. So, wenn jetzt alle Kunden kommen und sagen, hey, give me the money, dann ist die Bank pleite, insolvent, tot. Das kann der Zentralbank nie passieren. Ne? Zentralbankgeld kann nie ausgehen. Ja, es kann nie ausgehen. Jetzt könnte man denken, Hilfe, 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 Inflation, was heißt denn das? Nee, nee. Die Zentralbank hat sich und den Staat mit seinen Ausgaben derartig voneinander getrennt und sich eine derartige Verpflichtung gegeben, dass kein Geld geschöpft werden darf, das nicht als Kredit geschöpft wird. Ja, das bedeutet ja nicht, dass es immer gelingt. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist vollkommen, komplett ausgeschlossen, dass eine Zentralbank, eine moderne Zentralbank, einfach mal der Regierung, der Bundesregierung, dem Finanzminister oder was auch immer, in dem Haushalt einfach mal jetzt so hier Zentralbankgeld überweisen würde.
Ein Zentralbankgeld, das dann einfach eben konsumtiv verbraucht werden kann, also für wo die Regierung dann oder der Staat eben irgendwas damit kauft und bezahlt. Also diese direkte Schöpfung, Zentralbankgeld ist beliebig zu schöpfen, aber eben nicht, um nur ausgegeben zu werden, sondern nur wiederum als Kredit, das heißt als Zahlungsverpflichtung, auch in dem Sinne, dass es eben zurückzuzahlen ist. Mhm. Ja? Und folglich auch mit diesem Imperativ in die Welt kommt, von demjenigen, der es bekommt, eben als Kapital eingesetzt zu werden, um zu mehr Geld zu kommen. Mhm. Ja,
nee, richtig? Absolut. Und also jetzt kann man auch mit der physischen nochmal drüber gehen, was da alles geleistet wird. Das ist ganz wichtig. Es muss immer mehr an Geldmenge werden. Das ist schon mal gar nicht leicht. Es muss aber zugleich den Wert behalten. Würde ich also ohne Kredit das schöpfen, sondern einfach nur willkürlich, würde dem Geld eine Härte fehlen. Ja? Es hat immer auch mit Knappheit zu tun, dass es eben im kapitalistischen Prozess sich vermehren und bewähren muss. Wird es außerhalb dieses Prozesses geführt, ist es außerhalb seiner Regel. Das, was Geld zu Geld macht, ist, dass es sich immer wieder neu beweisen muss, dass es aus ihm Geld mehr Geld werden kann. mehr Geld wird.
Unter Bedingungen eben der Konkurrenz, ja, derjenigen, der wirtschaftenden Subjekte, die auf jeden Fall, allein weil sie eben mit Geld zu wirtschaften haben, in Konkurrenz stehen um dieses Geld, das sie zur Verfügung haben, das sie für ihre Waren bekommen und dass eben andere bereit sein müssen, ihnen zu zahlen. Mhm. Ja. Und wenn das Geld dem nicht ausgesetzt ist, sondern direkt einfach nur ausgegeben werden könnte, stimmt, dann würde ihm dadurch diese Härte fehlen, die von der Härte der Konkurrenz kommt. Ja, sehr gut.
Ganz genau. Und deswegen ist es ja auch so interessant und erfolgreich. Also historisch ist es viel erfolgreicher, man überlässt es konkurrierenden Privatbanken.
Ja. Das Geld schöpfen,
als dass es der Staat irgendwie versucht zu organisieren. Auf der anderen Seite führt es zu maximaler Unsicherheit, zu der wir auch gleich nochmal kommen werden. Das heißt, du hast hier schon ein Grunddilemma. Wie kann man etwas herausgeben, das hart sein muss als Wert, geschmiedet in der Konkurrenz, ja? Dadurch aber außerhalb jeder Kontrolle eigentlich passiert und, ja. Und zugleich soll es sicher sein. Und das ist halt dieses Perfekte an dieser modernen Geldschöpfung, diesen modernen Zentralbanken, dass sie ihren eigenen Staat, dessen Produkt sie sind, ich sag mal übertrieben verhungern lassen würden, ja, kein Geld zur Verfügung stellen, weil es muss in Konkurrenz geschöpft werden. Ja? Und die Privatbanken wiederum, da hat sich herausgestellt, dass es besser ist, wenn die tatsächlich auch es als Geschäftsmodell machen müssen. So ein Geschäftsmodell heißt jetzt für sie, ich muss Geld bereitstellen für andere und damit aber Geld verdienen. Ja? Ja. So, wie kann das gehen und zu welchen Problemen führt das und warum ist diese moderne Art und Weise mit dieser Sicherung der Einlagen, mit dieser Kontrolle der Zentralbanken und gleichzeitig diesem Wildwuchs, ja, Freiheit und Konkurrenz, ja, dieser Wildwuchs von Freiheit und Konkurrenz, warum ist das so entscheidend? Und wenn du magst, machen wir nur 2, 3 Etappen historisch, um zu verstehen, was da passiert ist und warum das so erfolgreich ist. Und würden damit zum zweiten Teil gehen. Passt das für dich?
Ja, ich bin sehr gespannt.
Als erstes möchte ich in dieses sich aus Zufall heraus entstehende und doch notwendig entstehende Bankgeschäft, das sich komplett unterscheidet von all dem, was früher mal Bank war, hineingehen. Wir gehen ins 17. Jahrhundert. Und du kannst in allen europäischen Ländern das gleiche Phänomen verfolgen, die in den Kapitalismus geraten sind. Also die in die Geldgesellschaft, in die Tauschgesellschaft geraten sind, die von Kaufen und Verkaufen leben müssen, wo das dominante Prinzip geworden ist. Das hast du in Frankreich, das hast du in England, das hast du in Holland, auch in Deutschland, immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber ich nehme ein Beispiel raus, wo es einfach schön zu sehen ist. Das sind diese sogenannten Goldschmiede in der Londoner Lombard Street. Kannst du dich an die erinnern, Eske?
Ja, sehr wohl. Ja.
Magst du kurz erzählen? Da schone ich für einen Moment meine Stimme.
Gerne. Naja, also Goldschmiede, die haben also mit Gold zu tun. Und da wurde es also um diese Zeit üblich, dass man Goldmünzen oder auch andere Münzen, jedenfalls Edelmetall, hinterlegt hat, hinterlegen konnte. Bei diesen Goldschmieden, die ja da sehr gut spezialisiert waren auf diese Metalle, hinterlegen für eine Quittung, die natürlich jeder Einleger dafür erhalten hat, um mit dieser Quittung dann seine Münzen noch wieder abholen zu können. Aber weil eben um diese Zeit der Umgang mit Tauschmitteln so gestiegen war, und es also an allen Ecken nötig war, für jeden etwas zu bezahlen und etwas zu kaufen, konnte man diese Zettel, diese Quittungen als Versicherung eben verwenden. Ja, da liegen irgendwo die Münzen, die man für diese Quittung bekommt. Nur hat dann derjenige, der die Quittung bekommen hat, eben nicht gleich die Notwendigkeit sehen, jetzt setze ich mich in diese mühsame Notwendigkeit, selber jetzt wieder die Münze aufzubewahren. Nein, nein, er zahlt mit diesem Zettel weiter. Und so begann die also zu kursieren. Die Einleger der Münzen mussten gar nicht mehr auf ihre Münzen zurückgreifen, weil die, was eben der Eigenschaft von Geld entspricht, weil diese Zettel nur noch den Kaufwert selber eben dargestellt haben. Und die Goldschmiede hatten dann, nachdem sie das erlebt hatten, wie mit den Zetteln umgegangen wird, dann auch dazu genutzt, mehr Quittungen auszugeben, als tatsächlich Münzen bei ihnen eingelegt war. Warum? Weil ja in der Regel diese Quittungen nicht mehr eingelöst worden sind. Es war also nicht nötig, dass die Münzen in voller Zahl da waren, für den Fall, dass mal doch jemand sie wieder abgeholt hat oder eingelöst hat mit als der 100. Besitzer einer solchen Quittung, konnte natürlich, war ja tatsächlich etwas da, aber es war eigentlich nie mehr die Notwendigkeit, da auf alle Münzen zuzugreifen. Und insofern wurde ein Zettel ausgegeben, der sagen, nur noch diesen Wert dargestellt hat. Immer noch mit dem Gedanken, ja, da liegt etwas Material, Gegebenes da. Aber allein die Notwendigkeit, damit umzugehen, hat es sozusagen diesen ersten Schritt gemacht. Eindeutig, ich gebe den Zettel aus, ohne dass dafür noch die Münzen wirklich da sein müssen. Ich gebe das also aus als eine Summe, die zurückgezahlt werden muss, als Kredit.
Genau. Und was wäre jetzt eins, etwas ganz anderem diente, dass man praktisch, das war sowas wie ein Tresor, in dem man was einlegt, hat eine Quittung, kann mit der Quittung jemand das geben, damit man nicht selber ihm die Goldmünzen oder Silbermünzen geben musste, entwickelt sich damit eine erste Bank, ohne dass sie wissen, was sie sind. Ja. Es entwickelt sich Geld als reines Tauschmittel, weil auf einmal tatsächlich Banknoten entstanden sind, bevor sie wussten, dass sie überhaupt eine Bank sind. Ja? Ja. Es entstehen Banknoten. Es entsteht durch Kredit auf einem bestimmten Punkt. Und es ist natürlich lukrativ. Wenn du aber jetzt alles Geld, was du hast, zu mehr Geld machen solltest, ist es nicht so sinnvoll, wenn man das 1:1 als Deckung im eigenen Lager hält. Ja? Deswegen sind so auch die gezwungen, zu überlegen, was machen wir mit den Silbermünzen? Können wir die noch mitverleihen oder geben wir noch mehr Banknoten raus? Das müssen sie tun. So, und jetzt, genau das übrigens, hast du in fast allen europäischen Ländern solche Formen von Noten, die rausgeben, Schuldzettelchen, die auf einmal zu Geld werden. Mhm. Und dabei passiert nochmal eine Sache, die ich nur am Rande erwähnen will. Du hast letzte Folge so schön über den Denar gesprochen, Eske. Ich habe mich gefragt, was steht denn auf den Zetteln drauf? Ja, was steht denn da drauf?
Ah, ja.
Und das Ganze funktioniert deswegen, weil eben aus dem ausgehenden Mittelalter heraus, aus diesen Übergangsjahren insbesondere, wo Stück für Stück Kapitalismus entsteht, wo schon die Städte immer von Kauf und Verkauf leben müssen, sie Normierung von Münzen haben. Ja, das heißt, ein bestimmter Silbergehalt, dieses Pound, Pfund, Sterling, also zum Beispiel bestimmter Silbergehalt in bestimmter Menge führt zu irgendeiner Normierung von der Münze. Und die akzeptieren in der Regel, das ist super interessant, alle möglichen Tauschmittel, die dann verrechnet werden. Das heißt, als Zettel, den du rauskriegst, steht dann Pfund Sterling oder sowas drauf, aber natürlich mit dem Namen vom Goldschmied Daniel Butcher. Das heißt, der Goldschmied Daniel Butcher bürgt dafür, dass man das gegen Silbermünzen eintauschen kann, im Notfall gegen was anderes, das damit verrechnet wird. Ja? Also interessant, also wie die Normierung hilft, dass man jetzt Zahlen draufschreiben kann, aber entscheidend ist, dass es als Geldschein funktioniert und nicht als das Pfand. Ja? Trotzdem spielt natürlich das Pfand eine Rolle, weil die Menschen sind es nicht gewohnt, zu dem Zeitpunkt Geld als reines Tauschmittel zu haben. Wir sind es gewohnt. Ja. Niemand von uns fragt sich noch, was ist ein Euro? Oh Gott, ich kann doch Euro nicht annehmen, wenn ich nicht wüsste, wogegen ich ihn einlösen kann. Nein, wir haben so eine Festigkeit dieses Systems mittlerweile, dass es uns schon gar nicht mehr stört, dass es ein reines Nichts ist. Und wenn das Tauschgeschehen zusammenbräche, wir auch nichts mehr hätten, außer die reine Zahl aus dem Konto, auf dem Konto, mit dem man nichts anfangen kann. Zu der Zeitpunkt aber nein. Es ist wichtig, dass es eintauschbar ist. So, und jetzt, ja. Eske, krachen die alle immer wieder zusammen. Diese neuen Geschäftsmodelle, diese Banken. Und zwar, es gibt zwei grundsätzliche Risiken, die gibt es bis heute. Und die können wir historisch an dieser ersten Stelle schon sehen. Hast du schon eine Idee oder soll ich weiterreden?
Nein, ich bitte dich weiterzusprechen. Bin gespannt.
Das erste ist relativ banal. Wenn mein Geschäftsmodell darauf beruht, dass ich Kredit vergebe und das zurückkommen muss, dann ist das erste Risiko das Kreditausfallrisiko.
Ja.
Wenn ich jetzt aber geringe Zinsen gebe auf Einlagen, hohe Zinsen verlange, wenn ich Kredite vergebe, unfassbar brutal nachprüfe, ob jemand in der Lage ist zu tun, naja, wie ist es dann im Konkurrenzkampf der Banken untereinander? Ja, der besteht ja genau im Umgekehrten. Ja, ich muss ja versuchen, mehr Zins zu geben auf Einlagen. Darüber werben ja die ganzen Banken. Ja, bei uns kriegst du jetzt irgendwie 0,1% mehr. Ich muss auf der anderen Seite praktisch nicht so teure Zinsen verlangen. Du kannst heute, wenn du einen Kredit aufnehmen willst, gehst du irgendwie bei Kreditcheck bla 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 hin. Ja, und dann wird das alles verglichen. Wer weniger prüft, ist ein Vorteil. Also du hast ein Problem. Du hast ein Problem, Kredit so zu vergeben, dass es 100% sicher ist. Das ist das Erste, was dich bedroht im Geschäftsmodell.
Ja.
Es gibt aber ein Zweites. Das Zweite haben wir durch die gesamte Geschichte des Kapitalismus, ist aber viel weniger geworden. Wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen das Gefühl habe, Goldschmied Eske Bockelmann, ne, hat jetzt gerade ein bisschen sehr darüber geklagt, dass einige Kredite nicht zurückbezahlt worden sind. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, es gibt Gerüchte, Goldschmied Eske Bockelmann, ja, gibt ja viel mehr Scheine aus als Deckung. Wenn ich auf einmal mir Sorgen mache, dass Goldschmied Eske Bockelmann vielleicht gar nicht mehr das mir zurückgeben kann, ja, dass er in eine Liquiditätsproblematik kommt, dann renne ich dahin. Und das heißt deswegen nicht umsonst Bank. Bank Run. Ja.
Ja?
Ja. Wenn die alle hinrennen und es ist nicht gedeckt, weil ja viel mehr kursiert, als man hat, kabum. Ja? Sofort kabum. Das heißt, dann passiert genau das, wovor die Angst haben. Ja, es reicht nicht mehr. Die können einfach die ganzen Einlagen nicht mehr bedienen. Das passiert durch die gesamte Geschichte des Kapitalismus immer und immer wieder. Also nur ein Beispiel, wie spät noch? Zwischen 1930 und 1933 sind, was glaubst du, wie viele Banken sind in den USA pleite gegangen?
Ja. Tut mir leid, ich habe nicht mal eine Vorstellung, wie viele Banken es aktuell gibt.
Ja, das ist schon der Witz, oder?
Zu meiner Schande zugeben.
Nee, aber nein, nicht Schande. Weil das so safe ist und sich nur die guten Player im Sinne des Kapitalismus durchgesetzt haben, haben wir heute vielleicht 10, 12, die man so nennen können. Ja? Mhm. In der Zeit sind in den USA 9.000 Banken pleite gegangen. Es gab unfassbar viele kleine. Mhm. In der Geschichte, also USA ist auch deswegen immer lustig, ich mache jetzt lauter so Sprünge, gell? Das musst du mir nachsehen. Ich mache jetzt keine komplette Entwicklung, die ist auch in jedem Land ein bisschen anders. Mhm. Aber weil die ja mitkriegen, dass Banken pleite gehen, weil sie mehr verleihen und riskant verleihen müssen, als sie wirklich decken können. Weil jeder Euro, den ich als Rücklage behalte, ein Nicht-Kapital-Euro ist. Weil das mein Geschäftsprinzip schwächt. Jede Einlage schwächt mein kapitalistisches Geschäftsprinzip. Muss ich alles wieder rausgeben, irgendwie, oder auch investieren in irgendetwas. Auch das gibt es ja auch, dass Banken Einlagen nehmen, gar keine Kredite verleihen, sondern irgendwo riskant investieren wollen. Hm. Weil ich das so tun muss, gefährde ich permanent all diejenigen, die von mir Banknoten haben.
Ja.
Deswegen haben die lange Zeit immer wieder versucht, den Banken Mindesteinlagen aufzunötigen. Und solange das noch nicht so funktioniert hat wie heute, haben die von denen Goldeinlagen verlangt oder Silber. Mhm. Du, Eske, es gibt Szenen in den USA, die sind so lustig, da könnte man Filme drehen. Da sind wir im 19. Jahrhundert noch, wo dann die Kontrolleure kommen und bei diesen vielen Banken, die es gibt, die natürlich mehrere Filialen haben, schauen, ob die Golddeckung ausreichend ist. Dann kommen die in eine Filiale, reicht aus, und dann gehen die Kontrolleure zur nächsten. Dann wird das Gold eingepackt. In die Kutsche, doch, wirklich. In die Kutsche rein, überholen.
Und auf der hinteren Straße
überholen.
An den Hintereingang schnell
Wirklich?
Ja. Mhm.
Das kann man denen auch nicht verdenken. Also es ist so, der Ursprung aller Banken, was sich komplett unterscheidet von dem, was die anderen immer sagen. Es ist ja so, beste Freunde von mir sagen auch, ja, die erste Bank, die Templer. Oh, langweilig gehen, schlaf ein. Ja, du kannst ja jedes Prinzip nehmen von irgendetwas, wo man irgendwie eine Münze irgendwohin mit einem Schein irgendwohin transferieren konnte. Mach. Das ist aber, moderne Geldschöpfung ist so faszinierend. Ja, das hast du nicht bei den Templern sonst wo, dass durch Kredit etwas geschöpft wird, was als Zahlungsmittel dann erst dadurch entsteht. Ja, dass das zum Geschäftsprinzip wird. No fucking way. Nirgendwo. Das ist hier begründet. Und darin hast du sofort die zwei Risiken, das Kreditrisiko und das Insolvenzrisiko. Ja? So. Ja. Und dafür suchen die wie verrückt Lösungen. Wie verrückt Lösungen. Würde man jetzt systematisch, was immer wieder auch versucht wurde, rein vollkommene Deckung verlangen, es unter staatliche Kontrolle nehmen, keine ja. Chance. Also es gibt zum Beispiel auch diese Amsterdamer Wisselbank. Bei der ist auch total interessant. Du konntest einzahlen, was immer du wolltest. Es wurde verrechnet in den, glaube ich, Amsterdamer Gulden oder wie der hieß. Ja? Also auch das spannend, wie die Normierung durch diese Bank passiert. Und dann bekamst du Notes, mit denen konntest du zahlen. Und die Bank hat garantiert, dass es komplett gedeckt sei. Ja. Außer für zwei Player. Holland, 17. Jahrhundert. Welche zwei Player bekamen Kredit, Eske? Du, ich weiß, du hast diese Ratespiele.
Bekamen Kredit?
Ja, welche oder zwei? Keine welche Kredit. Zwei bekamen? Sonst keiner. Bei der Wisselbank bekam niemand Kredit. Sondern du musstest ja. einlegen und die Einlage musste ja. bleiben. Ja? Also es musste alle, jede Note musste gedeckt sein. Du bekamst keine Note auf Kredit. So, außer zwei. Was übrigens später zum Problem wird. Welche zwei glaubst du? Auf den einen kannst du kommen, auf den anderen wird schwierig.
Die indischen Handelskompanien.
Wow, es geht ganz genau. Die, ja. das, die erste Aktiengesellschaft, eine der ersten Personen des juristischen Rechts in Anführungsstrichen, ist tatsächlich, ja. Das ist schon ein Wunder dieser neuen Banken. Das gab es zuvor noch nie. Nicht nur, dass es solche Konten gab, es in der Form nicht, ja. Aber dass die ein Konto führen darf und die bekommt tatsächlich Kredit. Interessant, gell? Als Ausnahme. Und die zweite Ausnahme, also auf die, ich dachte nicht, dass du auf die kommst. Die andere ist noch viel allgemeiner und viel leichter zu finden. Wahrscheinlich ist es zu leicht.
Staat.
Ja, genau. Staat und Ostindien-Kompanie.
Staat.
Ja? Aber das Prinzip ist eben eines, wo man sagt, der Zahlungsverkehr, die merken, wir leben alle von Kaufen und Verkaufen. Wir brauchen irgendwie Geld als reines Tauschmittel, haben dafür natürlich kein Wort. Ja? Brauchen die Einheitlichkeit des Geldes, normieren das, schaffen eine Bank, die Banknoten rausgibt, wo eine Normierung stattfindet und wollen sie aber komplett sichern. Der Kapitalismus wäre sofort dort zu Ende gewesen, wenn nicht noch was parallel was anderes wäre. Denn dadurch wird die Geldmenge ja nicht erhöht. Die ist ja gleich der eingezahlten Gold- und Silbermenge.
Ja. Mhm.
Sondern die haben auch parallel lauter kleine, sich neu bildende Bankhäuser. Ja? So, die oft auch anders heißen, wie die Goldschmiede heißen ja auch am Anfang nicht Bank, die genau das Gleiche machen. Sie geben irgendwie für irgendeine Einlage Notes raus und geben dann mehr Notes raus, Noten raus, als sie an Einlage haben. Führt immer und immer wieder zu diesen beiden Sachen, Kreditrisiko, Ausfallrisiko und Liquiditätsrisiko. Das geht durch die gesamte Geschichte des Kapitalismus. Ja? Bis sie irgendwann mal merken, wir brauchen irgendeine Art Balance. Also es gibt da zum Beispiel auch immer wieder Versuche, dass man das ganz zentralbankmäßig macht. Dass eben keine Privatbanken, das ist ja das, was du auch meintest am Anfang, so die Forderung, hey, das sollte nur die Zentralbank machen. Warum ist es für den Kapitalismus, für seinen Zwang zu Wirtschaftswachstum nicht sinnvoll, wenn nur eine Zentralbank das rausgibt? Sie könnte es auch als Kredit rausgeben, weißt du? Warum ist es nicht sinnvoll?
Daniel, wir waren ja jetzt noch eigentlich noch gar nicht wirklich bei der Staatsbank angekommen.
Nee, du hast komplett recht. Wir haben mit der Wisselbank parallel entsteht eine erste Art von Zentralbank. Mhm. Ja?
Ja?
So. Zentral heißt, sie kümmert sich einfach nur darum, dass Geld mit Deckung, mit Sicherheit als reines Tauschmittel fungieren kann. Die ersten Staatsbanken, die es gibt, sind nicht Bank der Banken, sondern sind nur dazu da, um dem Staat irgendwie Finanzmittel einzutreiben. Dann kommt aber mehr und mehr die Notwendigkeit auf, zu sehen, man muss Dinge regulieren. Man muss Dinge sichern. Ja? Regulieren und sichern. Dadurch entstehen erste Konstrukte, so Bank of England und so weiter, die aber oft auch noch privat sind im Sinne von in privater Hand. Aber sie sind mit dem Staat verbunden. Sie bekommen Privilegien, aber auch dadurch Pflichten. Ja, das heißt, sie sollen in irgendeiner Art und Weise gucken, dass man Kredite sichert, ja, dass man in irgendeiner Art und Weise den Zahlungsverkehr sichert. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es immer wieder Ideen staatlicher Regulierung von den Privatbanken. So. Mhm. Das ist aber immer noch gewissermaßen wildwüchsig und überall so ein bisschen anders. Ja? Aber dann entstehen mehr und mehr, immer nach Krisen übrigens, nach Bankkrisen und so weiter. Ja? Fast immer, wenn es irgendwelche Bankruns gab. Bei den ganzen Wirtschaftskrisen redet man selten über diese Bankkrisen, gibt es aber immer sofort auch. Ich hatte ja vorher die Zeit gesagt, 1930 bis 1933. Ja klar, was war 1929? Ja. Weltwirtschaftskrise. Mhm. Was ist 30 bis 33? Bankenkrise. Bankkrise gleich Kapitalismuskrise noch dazu. Ja? So. Mhm. Das heißt, reagierend auf Krisen kommt es immer mehr zu dem, dass Staaten merken, wir müssen irgendwie eine Regulierung finden. Und diese Regulierung hat ja zwei Aspekte. Ein Aspekt heißt es, dass man alle Banken im Konkurrenzkampf zwingt, Regeln einzuhalten. Und das andere, dass man sie unterstützt und ihnen hilft. Ja? So. Ja. Regeln einhalten ist ungefähr so, wie ich sage, jeder Kapitalist, jeder Produzent muss irgendwie Arbeitsschutz einhalten. Wenn es alle tun müssen, ist es kein Vorteil mehr, es nicht zu tun, sondern kriegst eine Strafe. Ja? Dadurch können die trotzdem Gewinne machen, Konkurrenzkampf machen, aber die Arbeiterinnen sind geschützt. Ja. Ja? Das Gleiche kann man mit Umweltauflagen machen, Begrenzung des Arbeitstages, was auch immer. Ja? Also, wenn ich jetzt Regelungen mache von, es muss eine Einlagensicherung geben, ja, Regelungen mache, dass Kredite überprüft werden müssen, and so on, bekommt man mehr Sicherheit in das System. Mhm. So. Das Zweite ist, es bildet sich eine Bank der Banken heraus. Ja, zu unterschiedlichen Zeiten, auch unterschiedlich ausformuliert, bei denen auf einmal die anderen Privatbanken Konten haben können. Aber auch die Bank der Banken, ja, was ich meinte, wenn man diese schwedische Wisselbank nimmt, das ist ja eine der ersten Zentralbanken. Diese gibt selber Geldnoten heraus, ja, normierte, staatlich privilegierte, mhm. ist aber nicht irgendwie eine, die wirklich in die Kreditgebung eingebunden ist. Das kommt immer viel später und relativ modern, dass auf einmal eine Bank der Banken sich gründet. In denen, und das ist nämlich die Perfektion der Nachbildung, die Privatbanken Konten haben. Zentralbanken können sehr wohl auch Kredit geben, wenn man einmal es als gesetzliches Zahlungsmittel monopolisiert hat. Ja, auch, das ist wichtig. Die Monopolisierung erfolgt übrigens unterschiedlich. Also zum Beispiel, es gibt Länder, in denen die Monopolisierung des Geldes dadurch erfolgt, dass man es per Gesetz einfach sagt, keine Bank darf eigene Noten rausgeben. Weil das ist in dem Sinne ja kein Monopol. Da steht ja drauf, Bank of Bockelmann. Ja? Oder was andere Staaten auch gemacht haben, ist, man macht das so wie beim Schrumpfgeld oder wie es hier nochmal hieß, Schwundgeld, ja, dass man die mit einer Steuer belegt. Dann wird es nicht mehr interessant. Aber die Herausbildung genau von einem gesetzlichen Zahlungsmittel, vorgeschrieben, protegiert und so weiter, der man eine Bank betraut, ist eine dieser ganz wichtigen historischen Errungenschaften. Der nächste Schritt ist dann eben, wir machen es in Zeitraffer, dass die da Konten unterhalten können, die anderen Banken. Und jetzt mit diesen Konten unterhalten können, plus diesen ganzen Auflagen gegenüber Banken, entsteht eine neue Situation. Und der vorletzte Schritt dieser Entwicklung, ich mache nur im Hinblick auf die Zeit ein bisschen schneller, Eske, ja? Dieser vorletzte Schritt dieser Entwicklung ist tatsächlich in Folge von 1929 und in Folge von 30, 31, 32, 33. Die Weltwirtschaftskrise in den USA, die die ganze Welt betrifft, ja, die zu einer Weltwirtschaftskrise ist, die auch damit zu tun hat, dass es einen Wildwuchs gab an Geldschöpfung, ja, der dann in Spekulationen übrigens investiert wurde, in Spekulationen von Aktienpreis, Steigerungen und so weiter. Dieser riesige Schock dieser Weltwirtschaftskrise führte insbesondere in den USA dazu, zu sagen, wir müssen das gesamte Bank- und Versicherungswesen regulieren. Ja? Mhm. Dabei entwickelten sie einerseits Regulierung und andererseits stärkten sie nochmal die Zentralbank. Die Zentralbank hatte sowohl Regulierungsaufgaben, aber vor allem jetzt die Aufgaben, den ganzen Zahlungsverkehr abzusichern. Und wie gelingt das? Jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang. Ja? Und danach kommen wir zum letzten Schritt historisch. Wie gelingt das denn, wenn ich jetzt die gleiche Bank nehme, die irgendwie Gold als Grundlage, als Sicherung haben müsste, ausreichend für ihre Banknoten, es unter Konkurrenzkampf passiert, sie immer viel, viel mehr ausgeben müssen und immer wieder mal eine kleine Konjunkturdelle passieren kann, immer wieder mal eine Bank kritisch beäugt werden kann, ob sie das noch stemmen kann, drohen ja immer diese Bankruns. Und es ist ja so, ich müsste ja nun Gerücht einstreuen, das glauben alle und schon wäre die Bank tot. Weißt du, die könnte nur Gewinne machen, alles ist schön, das Gerücht kommt, alle wollen sofort ihre Guthaben abheben, ist die ja sofort tot. Das Geschäftsmodell basiert ja gerade darauf, dass es nicht funktioniert.
Ja. Und ja auch unter Konkurrenz, wenn sich also rumspricht, Achtung, bei der Bank droht irgendwie Ausfall und bei jener nicht, dann hat natürlich jeder das Interesse, jetzt nicht nur das Geld aus der einen Bank rauszuziehen, sondern eben in die eine oder andere zu bringen. Also, da, wenn das Angebot steht auf dem Markt sozusagen dieser Banken, ist ja das auch nochmal ein Druckmittel oder eben eine Gefahr für eine Bank gegenüber anderen schlechter dazustehen, weil ihnen dann das Geld abgezogen wird.
Sofort. Und du kriegst halt dieses, es gibt keine sinnvolle Mitte zwischen Geld gewinnen wollen und Sicherheit. Also das gesamte Bankmodell besteht darin, Risiko darauf basiert, die höhere Wahrscheinlichkeit auf Geldgewinn und Sicherheit eben nicht. Das wissen auch eigentlich alle Anleger, auch wenn man immer so tut, wenn irgendwie der Versicherungsmakler kommt, der ein Produkt, das sicher ist und viel Profit. Nein, entweder oder, Rendite oder, das ist in der Regel die Tendenz, in der Regel. Ja, so. Und diese Banken aber, wenn sie auf sich alleine gestellt sind, können die Krisen nicht überstehen. Mhm. Wenn jetzt aber zwei Dinge, die heutzutage gewährleistet werden, da sind, ist es eine andere Sache. Das eine ist die sogenannten Einlagensicherungen. Ja? Das hast du bestimmt schon gehört, hat auch, glaube ich, Frau Merkel immer wieder gesagt, damals auch in der Krise, dass das Geld auf den Konten gesichert sei. Ja? Es gibt alle möglichen Staaten, die es sich leisten können, haben Einlagensicherungen. Bei uns ist es, glaube ich, bis 100.000. Alle, die viel mehr Geld haben, tut mir leid. Könnte sein, dass es nicht gesichert ist. Ja. Aber braucht nicht so viel Mitleid. So. Und das Zweite ist, dass eben alle Privatbanken, die akkreditiert sind, bei der Zentralbank ja geführt sind. Und weil die bei der Zentralbank Konten haben, ist Zahlung gewährleistet. Und sei es, dass die Zentralbank Kredit gewährt. Also wenn niemand mehr einer Bank Kredit gewährt, niemand mehr, und sie dadurch zahlungsunfähig werden würde, damit alles Geld auf den Konten erlischen würde, was ja immer wieder passiert ist. Wie viele Menschen haben ihr Geld verloren durch genau das? Aber eine Zentralbank immer noch Ausgleich macht durch Kredit, können immer noch die Zahlungen fließen über das Settlement der Zentralbankkonten. Das heißt, du führst da eine größere Sicherheit ein. Wenn man jetzt zurückkommt, du hast vollkommen recht, das hatte ich vorher übersprungen, wenn man jetzt sagt, warum macht dann die Zentralbank nicht den ganzen Job? Ja? Warum macht man nicht ein Monobankensystem, was übrigens die Nominalsozialisten in der Regel hatten? Ja? Die hatten ein Monobankensystem, wo es nur eine gibt. Ja, wenn man das macht.
Und jetzt mach mal klar, nur eine Bank, was ist der Unterschied? Nur eine Bank oder
genau. Wenn du eine Zentralbank nimmst, die alles machen soll, auch die Kreditvergabe, ja, dann hast du nicht mehr dieses Wachstum. Das ist genau die Erfahrung, die sie sofort machen. Du hast nicht mehr dieses Wachstum und nicht mehr die Härte des Geldes. Die Leute fliehen diese Staaten, die Geld machen wollen. Kapital flieht. Das ist immer so die Begründung, wenn du nachliest, warum macht man es nicht? Die hauen dann alle ab. Ja, warum hauen die denn ab? Also A, das ist ja genau unsere Deutung, die Härte des Geldes, die Schmiede durch Konkurrenz ist raus. Und das Zweite aber auch, das darf man nicht vergessen, eine staatliche Behörde wird immer konservativer kontrollieren. Die wird immer fragen, kannst du das Geld wirklich zurückzahlen? Die wird es immer prüfen. Das ist aber für kapitalistisches Wachstum nicht sinnvoll. Kapitalistisches Wachstum braucht immer wieder den Fehler. Ja? Lieber platzen 5% aller Kredite oder 10%, aber dafür gab es die Geldmengenerhöhung und dadurch konnte es Wachstum geben, als dass wir keine Geldmengenerhöhung haben und damit und die Kredite nicht platzen würden. Weil das führt erst recht zur Krise. Also du brauchst gerade dieses Konkurrenz und die Übertreibung durch Gier, durch Größenwahn, durch was auch immer du meinst. Du brauchst ein System, wo genau das drin ist. Ich will aus Geld möglichst viel Geld machen unter Konkurrenz. Wenn du das hast, hast du beide Dinge in der Tasche. Du hast die Härte des Geldes und du hast die Vermehrung der Geldmenge. Das funktioniert nie mit Zentralbanken. Deswegen ist auch...
Genau, also du meinst, das funktioniert nicht, wenn es sozusagen in einem Staat nur die eine genau. Bank gäbe, bei der jeder sein Konto haben genau. müsste, wäre ja denkbar.
Ja, genau.
Ja, wäre ja denkbar. Warum müssen die Banken auch noch mehrere sein? Das erklärst du gerne.
Genau.
Also warum ist es wichtig, dass mehrere Banken da sind, die eben dann um die Gewinne in Geld konkurrieren?
Ja. Was auch ein Teil deiner Ausgangsfrage beantwortet. Ja? Mhm. Würde ich es aber vollkommen unreguliert lassen, wären Bankenpleite an der Tagesordnung. Dann fehlt das, was man sehr wohl auch braucht. Innerhalb dieser gesamten Risikobereitschaft braucht man trotzdem Vertrauen. Mhm. Ich nehme Geld nur an, weil ich davon ausgehe, damit in Zukunft weiter kaufen zu können. Ja. Wenn ich ständig Angst haben muss, dass eine bestimmte Banknote nicht funktioniert, die Leute nehmen es nicht an. Das funktioniert so nicht. Man braucht auch diesen Moment des Vertrauens, dass es auch in Zukunft weiter als Geld wird dienen können. Wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe und sage, ich zwinge jede Bank, es in Gold zu sichern oder so ein Quatsch, ja, dann haben wir wieder dieses Geschäftsmodell, das nicht funktioniert. Dann haben wir das Problem, dass man verwechselt, dass Geld nicht eine Ware ist. Ja. Jede Deckung von Geld durch Ware führt immer zu Problemen. Und das Entscheidende ist ja, dass dann die Geldmengenvermehrung nicht so funktioniert, wie man sie braucht. Weil jetzt musst du ja mehr an Gold schürfen. Gold schürfen ist was anderes wie Geld schöpfen. Geld schöpfen bedeutet, es ist im Kreditverhältnis, die müssen erwirtschaftet werden. Es hat damit alle Funktionen sofort da. Es ist als Wert in der Welt, als reines Tauschmittel und als Kapital. Wenn ich eine Ware schöpfe, hat es nichts von Geld. Die Verwechslung von Geld und Ware führt historisch immer wieder zu Problemen. Das heißt, die größten Denker haben gedacht, das wäre sinnvoll. Selbst nach dem Zweiten Weltkrieg sind sie zu einer vermeintlichen Golddeckung zurückgekehrt, aber nur für den internationalen Währungsaustausch, also für den internationalen Handelsaustausch, dass man die Währung aneinander bindet und eine vermeintliche Sicherheit einbaut. Immer wieder, wenn es Krisen, Zusammenbrüche gibt, wird der Ruf besonders laut, funktioniert aber nie. Kapitalismus braucht genau ein Geldschöpfungssystem, das irgendeine Balance findet zwischen einer Regulierung und einer totalen Freiheit. Ja?
Freiheit der Konkurrenz.
Freiheit der Konkurrenz. Ja. So. Und dafür ist jetzt diese Nachbildung so genial. Du hast eine Bank der Banken, die unter Kredit Geld zur Verfügung stellt, den Privatbanken, diese reguliert mit Einlagensicherung und so weiter. Ja? Die Banken untereinander können aufeinander vertrauen, weil sie wissen, es gibt die Zentralbank, über diese Konten wird Geld hinzugeführt, sie sind auf die Art und Weise abgesichert, können ihr Geschäft machen. Man muss immer wieder nur dosieren zwischen, wie viel Risiko gibt man rein, wie viel reglementiert man, wie macht man den sogenannten Leitzins, damit es die Geldmenge sich vielleicht leichter erhöht und weniger leichter erhöht. Das ist perfekt abgebildet und der letzte Schritt fehlte noch. Der letzte Schritt ist der, dass die Banken also die Zentralbanken als Mütter aller Banken, als Banken der Banken, wenn die direkt unter dem politischen Einfluss stehen, direkt, gibt es auch Probleme.
Des Staates, ja.
Unter dem politischen Einfluss einer irgendwelchen Regierung. Ja? Die wird immer irgendwelche Konzessionen machen. Ja? Warum sollte man kurz vor der Wahl irgendwie nicht mal den Leitzins senken oder sowas? Ja? Oder Regulierung verändern, and so on, oder in eine bestimmte Richtung gehen. So, die haben festgestellt, das Geld ist besonders dann nochmal, kommt wieder zum Begriff der Härte, wenn eine Zentralbank unabhängig von der Regierung ist und einfach knallhart ihr Geschäft macht. Also Banken wissen, sie werden nicht einfach mal so gerettet, sondern sie müssen die Regeln einhalten. Ja?
Also das heißt, Zentralbank nicht als eine Staatsbank, die einfach unmittelbar das Handeln des Staates ausführt oder die Vorgaben eben des Staates ausführt, sondern eine Bank natürlich im Auftrag des Staates, aber eben nicht unter direkter Verfügung des Staates. Diese Trennung, also Zentralbank wirklich als etwas, was man unterscheiden muss dann von etwas, was man Staatsbank nennen würde.
Ja, ja.
Deswegen ist auch dann der Begriff so wichtig, dass man da nicht einfach, ja, Zentralbank ist jede staatliche Bank. Nee. Mhm. Also das ist diese Abtrennung. Und das willst du noch, da bin ich auch nochmal gespannt, erzählen, wie das entsteht.
Ja, genau. Also der Sachverhalt selber in dieser Perfektion ist genau der, dass eben eine Regierung kann schreien, was sie will. Sie kriegt weder Geld direkt von der Zentralbank, ist ausgeschlossen, und sie kann ihr nicht vorgeben, wie sie mit ihren Regulierungen und Mechanismen umgeht. Ja, so. Ja. Und die guckt nur mittlerweile auf Stabilität, Preisstabilität und Geldmengenvermehrung und versucht, in genau die Balance zu finden. Preisstabilität haben die rausgefunden, 2% Inflation klingt perfekt, das braucht man, damit es Geldmengenvermehrung gibt, im Sinne von Wachstum. Das sind so Erfahrungswerte. Darauf guckt die knallhart. Alle sind gezwungen, sich an die Regeln zu halten. Sie können nicht politischen Lobbyismus betreiben. Das macht das Geld nochmal härter. Wie ist das entstanden? Auch hier wieder nicht, weil irgendjemand das geplant hätte. Also auch diese ganzen Punkte, die wir bisher hatten, was alles entstanden ist bei der Zentralbank, sind immer durch Krisen entstanden oder durch zufällige Mutationen. Ja, in der Krise, wo deutlich wurde, wir brauchen Regulierung. Zufällige Mutationen sind ja die ganzen Notenherausgabe. Wie der Geldschein entsteht, der echte Geldschein, ist eine zufällige Mutation. Das hatte früher eine ganz andere Bedeutung. Setzt sich aber durch im Kapitalismus, weil das, was zu Wachstum führt, setzt sich durch. Wie entstand dieser letzte Schritt? Es ist ja fast schon humoristisch. Den verdankt der Kapitalismus den Nazis. Oder anders ausgedrückt, der Brutalität der Nazis und dann ihre Niederlage, also ich meine jetzt die Nazis, die deutschen Nazis im Zweiten Weltkrieg. Eigentlich wollten die Amerikaner, die Besatzungsmächte, dass Deutschland nie wieder groß wird. Die hatten ja überlegt, zwischen Kastration und Agrarland draus machen. Dann auf einmal gab es ein neues Feindbild, die Sowjetunion. Daraufhin war ganz klar, man muss Deutschland so schnell wie möglich wieder in die kapitalistische Erfolgsspur führen, aber immer noch mit skeptischem Blick. Also was zum Beispiel der Geheimdienst war immer noch dem CIA unterstellt. Ja. Aber auch die Zentralbank war den Alliierten unterstellt. Irgendwann war klar, man muss es, wenn Kapitalismus funktionieren soll und Demokratie, muss man es schon irgendwie wieder in den Staat integrieren, in den Deutschen. Also in dem Fall den bundesrepublikanischen, nicht die DDR. So. Und da haben sie überlegt, wie machen wir das? Naja, ganz einfach, wir machen sie unabhängig. Dann ist es Teil,
wir machen die
Zentralbank unabhängig.
Die Staatsbank
unabhängig von der
Zentralbank,
Regierung.
Zur unabhängigen Zentralbank.
Die Post-Nazi-Regierung soll niemals über ihr Geld verfügen. Ja? Sondern das Geld verfügt praktisch über sie selbst. Als wäre Geld das. Ja. Also sie machen das Geld zum Subjekt, über den Staat. Ja. Also nicht nur, dass der Staat über dem Geld steht, damit das funktioniert, also über der Gesellschaft, sondern jetzt steht sogar noch das Geld über dem Staat, ein Stück weit. Und das machen die nur, weil sie nicht wollen, dass die Regierung darüber verfügt. Der Witz ist aber der, wir haben jetzt wieder hier Evolutionstheorie des Geldes, Durchsetzungsgeschichte des Geldes nach, was ist erfolgreich? Es hat sich als unfassbar erfolgreich bewährt. Das, was wir gerade hatten, dass eine unabhängige Zentralbank kann viel mehr dem kontrollierten Geldwachstum dienen. Ja? Das hat dazu geführt, dass fast alle wirklich erfolgreichen kapitalistischen Staaten nach diesem Modell ihre Zentralbanken irgendwann mal umgebaut haben.
Also das heißt, die USA entscheiden sich in Deutschland diese vom Staat unabhängige, natürlich dem Staat zugewandte, zugeordnete, trotzdem eben unabhängige Zentralbank einzurichten, aus Angst oder eben um zu verhindern, dass die Regierung darüber verfügt. Und dieses Modell, was Sie da wirklich nur der historischen, zufälligen, mehr oder weniger zufälligen Situation eben geschuldet einrichten, das wird dann erkannt als bravo. Dann funktioniert es mit dem Geld besser und wird dann tatsächlich übernommen.
Ja. Also die Europäische Zentralbank ist der Bundesbank nachgebaut. Ja. Mhm. In Amerika haben sie in die Richtung es verändert, Japan, überall. Weil sie gemerkt haben, das funktioniert besser. Also und das, lieber Eske, das war jetzt wirklich ein Zeitraffer. Verzeih auch diesen zweiten Teil. Aber wie faszinierend ist das, was du ja die Durchsetzungsgeschichte des Geldes nennst? Wie faszinierend ist es, wie die ersten Banken da entstehen, ohne dass sie noch überhaupt wissen, dass sie Banken sind? Ja? Ja. Wie das Prinzip Geldmenge muss vermehrt werden für den Kapitalismus auf den Widerspruch trifft von, es braucht eine Sicherheit und Vertrauen, wie das immer wieder in Widerspruch gerät zueinander, wie auch in Widerspruch gerät, dass man glaubt, man muss Geld mit Ware decken und wie immer wieder durch Krisen, durch Kriege, durch alles Mögliche sich das wieder verändert, zufällig weiter mutiert und das, was sich aber am Ende durchsetzt, ist das, wie am besten Geld geschöpft werden kann und Kapitalismus zu Wachstum führt. Und was wir heute haben, ist ja fast schon die Vollendung. Ich wüsste gar nicht mehr, was da noch kommen könnte. Es ist nahezu vollendet, wie wir heute wirklich Geld als reine Zahl geschöpft wird und keine Reste mehr hat von irgendwelchen Pseudodeckungen durch irgendwelche Waren. Wie sich wirklich die Trennung, die von Anfang an im Wesen verankert ist, dass Geld keine Ware ist, sich letztlich dann auch vollzieht. Aber wirklich auch nur seit 50 bis 70 Jahren. Wie das Bankenwesen, was ja so riskant permanent ist, notwendig ist für das gesamte Geldwachstum, dass man es in dieser Konkurrenz lässt. Wie das überhaupt das Prinzip von Konkurrenz und aus Geld mehr Geld machen zu müssen, den gesamten Geldschöpfungssektor durchdrungen hat und damit dem Geld auch wirklich entspricht. Also es schöpft sich jetzt durch die Kriterien dessen, was es selbst schon immer war. Ja? So, das lernen wir aus dieser Geschichte der Zentralbank.
Daniel, danke. Ich würde sagen, das war auch gleich eine wunderbare, perfekte Zusammenfassung. Erklärt auch, wenn du sagst, so 50 Jahre ist es jetzt her, weshalb gerade die in den 70er Jahren nochmal so ein wirtschaftlicher Umbruch, also so starke Veränderung empfunden wird. Auch eben diese Vorstellung, dass da das Geld dann erst so zu etwas Virtuellem würde und bis dahin war es noch irgendwie material anfassbar, irgendwas dahinter, dass diese Veränderung tatsächlich eben um diese Zeit wahrgenommen wird, also in allem Möglichen zu greifen ist, hat diese letzte, also sehen wir mal, so vor uns, dass es eine wie eben zur Perfektion getriebene Angleichung der finanziellen Institutionen an das darstellt, was das Geld eben verlangt. Dass wir also diese Vollendung da um diese Zeit wirksam sehen.
Ja. Genau. Wobei es tut mir so leid, auch wenn es ein Schlusswort war, aber was du ansprichst, habe ich jetzt ausgelassen, aber du sprichst es ja an und es ist total wichtig, das Ende des Währungssystems von Bretton Woods. Ja? Du hast ja angesprochen mit den 70er Jahren und es gibt bei Marx total faszinierend, auch wenn er nicht versteht, was Geld ist, hat er immer wieder etwas am Geld verstanden. Es gibt interessant, wenn er sagt, Geld als Weltgeld, sagt er, dass Geld als Weltgeld, also wenn praktisch Staaten, die ihr nationales Geld haben, miteinander in Handel treten, dass es dann wieder in seine alte Barrengestalt zurückfallen würde. So. Ja, insofern stimmt das. Warum? Weil meine nationale Währung nicht in der anderen gilt. Heute ist es ja für uns einfach. Wir sind es ja gewohnt, überall alles wechseln zu können. Aber wenn es nicht...
Inzwischen ist es so.
Aber wenn das nicht geht, warum sollte ich irgendwas annehmen? Ich brauche also eine Ware, die mir hilft, dass ich sie bei mir wieder zu Geld machen kann. Und dann nimmt man das, was natürlich am ehesten mit den alten Tauschmitteln verwandt war, man nimmt natürlich Gold oder Silber. Mhm. Weil das kriegt man im eigenen Land wieder in die eigene Währung. Wenn also zwischen den Nationen durch Krieg, durch Unsicherheit, durch Misstrauen, durch Konkurrenzkampf und auch durch Mangels an Möglichkeit es nicht so ist, dass ich einfach mal einen Dollar annehmen kann und gut ist, ja, sondern ich mit dem nichts anfangen kann, ist es klar, dass man irgendwelche Hilfskrücken braucht. Und mit dem Ende von Bretton Woods ist ein System entstanden, in dem es die sogenannten eben Devisenmärkte gibt, wo die Währung direkt in Angebot und Nachfrage miteinander bestehen müssen, aber es auch freiwillig mittlerweile tun. Das haben die lange Zeit nicht freiwillig gemacht. Ja, es gibt immer noch Staaten, die sich an sowas nicht beteiligen. China hat das eine Zeit lang gemacht, mittlerweile tun sie es auch, wo man die eigene Währung schützt. So, aber sobald das geschieht, entsteht natürlich nochmal ein Effekt von dem, wie etwas international auf einmal kursieren kann und damit auch wirklich zum letzten Mal die allerletzte Deckung verloren hat. Die letzte Deckung ist dann die, die im internationalen Vergleich. Jetzt ist tatsächlich Geld zum Weltgeld geworden, weil es alles durchlaufen kann. Es kann jederzeit sich von Yuan in Dollar, von Dollar in Euro verwandeln, in Schweizer Franken und jeweils Zugriff auf die Waren aller Länder nehmen. Es ist spielend leicht geworden, hat also diese Entwicklung auch noch gemacht. Hätte ich vielleicht dazufügen sollen, super wichtiger Punkt, mein lieber Eske. Das aber übersteigt sogar noch das, was die Zentralbank macht. Ja?
Ja.
So ist aber absolut auch Teil dieser Durchsetzungsgeschichte des Geldes. Wir hatten uns heute versucht, auf die Zentralbank zu konzentrieren, haben vieles nicht erwähnt, was man hätte erwähnen müssen, aber trotzdem viel gefunden, was man finden konnte.
Gut. Daniel, ich würde sagen, das war jetzt diese Folge zur Zentralbank. Ich danke dir.
Sehr gerne.
Nächstes Mal werden wir uns wieder, was so abstrakt klingt, eben mit der Denkform befassen, die das Geld eben uns aufdrängt. Und zwar jetzt eben Geldschöpfung in dem Thema, die Geldform, die Denkform des Geldes in derjenigen Form, nämlich, dass man einfach glaubt, dass wir immer noch glauben, dass Geld eben in einer Substanz bestehen würde. Du hast jetzt eigentlich die ganze heutige Folge hat ja nochmal vorgeführt, wie weit sich das Geld davon löst. Trotzdem wissen wir beide, wie stark dieser Glaube ist. Geld könne überhaupt nur Geld sein, wenn da irgendwas an Substanz drin ist und wenn es eben Arbeit ist zum Beispiel. Gut, und mit diesem Glauben an die Substanz und wichtigen Theorien, die darauf beruhen, die insofern Substanztheorien sind des Geldes und des Wertes. Damit wollen wir uns das nächste Mal befassen.
Eske, ich freue mich drauf. Und damit beenden wir die heutige Folge. Das waren die Money Profiler.
Ja. Die Money Profiler, die sich ans Geld machen, um seiner Übermacht irgendwas entgegenzusetzen.
Wenigstens wollen wir uns davon nicht dumm machen lassen.
Wir danken unseren Freundinnen vom MoneyLab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.